Vielen Dank. Ja, ich habe das unheimliche Privileg, mit so tollen Gästen hier diesen Talk machen zu dürfen. Und damit ihr überhaupt wisst, wer ist das eigentlich alles gerade so? Genau, stellt euch doch einfach mal der Reihe nach mit Namen vor, wer ihr so seid, wie euer Beziehungsstatus ist und was ihr eigentlich sonst so macht, wenn ihr nicht gerade auf dem POT seid. Uli, magst du anfangen?
Wisst ihr, was ich schon immer mal machen wollte? Auf einer Bühne sagen, ich heiße Uli und ich bin Single. Einfach nur, weil sich immer alle vorstellen mit, ich heiße so und so und ich bin verheiratet. Genau, ich bin nicht Gerla Friesen, falls ihr die hier erwartet habt, tut mir leid. Genau, in meinem normalen, realen Leben bin ich Lehrerin, hier ganz in der Nähe, und ich freue mich, heute hier dabei zu sein.
Let's go!
Ich heiße Joe und ich bin verheiratet. Und komme aus Herrenberg und bin Pastor im ICF Herrenberg. Und da sind ganz viele Herrenberger da. Jawohl, so schön, dass ihr da seid. Und ich bin wunderbar verheiratet mit dieser wunderbaren Frau Noemi, die uns durch diesen Talk leiten wird.
Das ist auch eine Überraschung für uns. Mein Name ist Rose de Jesus und ich bin heute seit genau einem Monat verheiratet. Genau, erstmal nur standesamtlich, die kirchliche Trauung folgt ja noch, wozu wir alle eingeladen haben, by the way. Genau, und wohne jetzt in Ludwigsburg mit diesem wunderschönen Mann.
Danke, mein Schatz. Komm, gib dir nochmal einen fetten Applaus, meinem Schatzi! Hammer. Genau, ich bin Lorenzo Di Martino, ich bin verheiratet seit einem Monat und seit einem Jahr, 10 Monaten und 28, 29 Tagen sind wir zusammen?
Das ist der 20. Der 20. Heute ist der 20.
Achso, dann ist ja rund. Dann 11 Monate. 2 Jahre und 11 Monate. Oh Mann, ich verkackt.
Ein Jahr und 11 Monate.
Verkackt. Auf jeden Fall, ich bin Musiker, ich bin Rapper, ich bin Prediger und ich freue mich mega bei euch zu sein und mit euch zusammen hier in das Thema Beziehung einzutauchen. Richtig stark.
Yes.
Genau, und das Thema Single Dating und Beziehung, da stecken natürlich ganz viele Fragen dahinter und wir haben versucht, so viele wie möglich davon zu beantworten, aber es geht zum Beispiel darum, hey, wie gehe ich denn damit eigentlich um, wenn ich Single bin? Wie gehe ich aber auch mit Verletzungen um? Wie date ich eigentlich richtig? Wie kann ich jemanden ansprechen, den ich vielleicht toll finde? Bis hin dazu, Ehe, lohnt sich das heutzutage eigentlich noch? Genau. Und bevor wir in diese Fragen einsteigen, erstmal noch grundlegend möchte ich, dass wir alle zusammen einmal rauszoomen und die Gesellschaft nochmal so ein bisschen unter die Lupe nehmen, weil das natürlich uns alle prägt, euch als Generation. Und da ist natürlich die Frage, hey, was sagt uns einerseits die Gesellschaft, aber was sagt uns eigentlich auch Gott und widerspricht sich das oder ist das die gleiche Meinung? Und deswegen geht meine erste Frage an Rose und an Joe. Was wird uns heute eigentlich aus eurer Perspektive von der Gesellschaft gesagt bzw. beigebracht? Rose, du kannst gerne.
Yes. Ich weiß noch, wo ich Lorenzo kennengelernt habe, da wurde mir immer von meinen Mädels gesagt, er muss den ersten Schritt machen. Und ich glaube, das wird auch irgendwie so in der Gesellschaft gesagt, der Mann muss auf jeden Fall den ersten Schritt machen, er muss auf jeden Fall um die Frau kämpfen und er muss zeigen, dass er Interesse hat, er muss die Stories angucken, Bilder liken und so weiter. Ich kann euch eins sagen, er hat nie meine Stories geguckt. Das ist jetzt kein, ich will dich nicht damit runtermachen, sondern es ist einfach so viel mehr. Sorry, Schatz. Genau, und es war.
Ich muss kurz dazu sagen, ich konsumiere Instagram nicht. Das heißt, ich gucke allgemein nicht wirklich Stories. Ah, jetzt kommt.
Genau, nee, was ich einfach damit sagen will, natürlich könnte man jetzt, wenn man in die Gesellschaft schaut und dann so ein Bild hat, dann war ich auch total verunsichert, ich bin ehrlich, weil es heißt in der Gesellschaft, hey, die Frau muss stark sein, sie muss Interesse zeigen und der Mann muss um sie kämpfen und den ersten Schritt machen. Irgendwann habe ich dann die Geschichte Ruth in der Bibel gelesen und ich dachte so, hey, warte mal, sie hat sich zu seinen Füßen gelegt. Sie hat den ersten Schritt gemacht und deshalb habe ich auch irgendwann dann Lorenzo angesprochen und habe einfach Mut zusammengefasst und wollte mit ihm reden. Und ich glaube auch, dass durch Social Media und das Ganze im Netz, dass uns irgendwie so viele Möglichkeiten offen stehen und wir schnell mal etwas wegwerfen. Wir merken, okay, nee, er hat diesen Makel und diesen Makel, also ist vielleicht doch das besser und man probiert sich aus und es wird ja auch gesagt, ja, es ist auch vollkommen okay, mit zwei Frauen zusammen zu sein oder mit zwei Männern. Also es gibt ja heutzutage alles und das ist so verdreht von dem Design Gottes für Ehe, was sich Gott eigentlich vorgestellt hat. Und das ist irgendwie voll traurig zu sehen, genau. Und deshalb, ich glaube persönlich daran, dass Gott mit jedem Einzelnen eine Love Story, eine Liebesgeschichte schreibt, genauso wie bei Lorenzo und mir, die auch nicht einfach war. Und dass man da viel mehr mit Gott persönlich drüber reden sollte, anstatt zu schauen, okay, was sagen die anderen natürlich auch, weil ich finde es voll wichtig zu haben, Freunde zu haben, die einen von den rosaroten Wolken runterholt und einfach mal auf den Boden der Tatsachen runterdrückt, sag ich mal, weil man ja oftmals so eine rosarote Brille auf hat, aber letztendlich sollte man voll auch ins Gebet gehen und da mit Gott drüber reden, ja.
Vielen Dank, Joe. Was sagt die Gesellschaft? Was nimmst du wahr?
Ich fand spannend, was Rose gesagt hat mit dem Thema Wegwerfgesellschaft und woher das eigentlich kommt. Und ich glaube, was ganz prägend ist für unsere Gesellschaft, was uns die Gesellschaft immer wieder sagt oder was sie dir sagt durch Stories, durch Instagram, durch Medien und so weiter, ist immer, schau, was dich glücklich macht und leb das aus. Egal, was andere sagen, so, ne? Und deswegen, du musst erstmal nach innen schauen, was macht mich eigentlich glücklich. Und so, die Kehrseite davon ist aber, dass wir heute voll von Konsumbeziehungen geprägt sind. Das heißt, es ist wie diese Beziehung mit meinem Friseur, ja, ich verstehe mich richtig gut mit dem, der heißt Erin, richtig geiler Typ, küsst deine Augen, Digga. Und wir unterhalten uns richtig gut. Und auch so, wie es uns geht und so weiter. Aber so ab diesem Punkt, wo ich einen anderen Friseur finde, der entweder günstiger ist oder mir besser die Haare schneidet, bin ich weg. Und genauso gehen wir auch mit unseren Liebesbeziehungen um. Wir schauen die ganze Zeit, okay, solange du meine Bedürfnisse erfüllst, bin ich dabei. Aber sobald es aufhört, bin ich weg. Sobald es mich was kostet, bin ich weg. Ja, und eben, was du auch gesagt hast, mit diesen ganz vielen Optionen, ne, das ist immer diese FOBO, ne, Fear of Better Option, genau. Also, dass ich die ganze Zeit danach ausschaue, okay, gibt es noch was Besseres? Ja, ist es das jetzt schon oder so? Und dementsprechend haben wir auch voll Angst vor diesem Commitment. Ja, deswegen checken wir erstmal aus, ne, machen keine Labels, sondern erstmal ist es so eine Situationship und irgendwann fragen wir uns das, was ist das eigentlich, was wir hier haben, aber kein Commitment und so weiter. Also ich glaube, das ist das, was unsere Gesellschaft voll prägt.
Ja, vielen Dank. Ja, jetzt ist es ja so, wir haben einen ganz kurzen Hasch mal so von der Gesellschaft bekommen, was eigentlich um uns rum passiert. Wenn wir jetzt Gott fragen, was hat er eigentlich sich von Beziehung gedacht, würde er da groß was anderes sagen? Joe, was würdest du sagen, was sagt die Bibel überhaupt über Beziehung? Sagt die was dazu? Wenn ja, was?
So wie ich die Bibel verstehe, gibt es, oder die Bibel zeigt uns so zwei große Visionen von erfülltem Leben. Und das eine ist das Thema Ehe, was genau konträr zu dem geht, was unsere Gesellschaft mit den Konsumbeziehungen geht. Nämlich Ehe ist keine Konsumbeziehung, sondern das Gegenteil davon, nämlich eine Bundesbeziehung. Ja, ihr habt das vor einem Monat gefeiert. Und es ist ganz, ganz leicht so, dass man so, ich weiß nicht, ob ihr mal auf einer Hochzeit wart und wo das Paar sich vielleicht so eigene Trauversprechen gegeben haben. Ich mache das mittlerweile so auf meinen Trauungen, die ich als Pastor durchführe. Die können das machen, aber ich frage immer noch ein paar Fragen, weil was dann schnell rauskommt, ist so dieses, dass die Leute sich einfach nur sagen, wie sehr sie sich lieben. Ja, ich liebe dich, du bist wunderschön und so weiter. Aber das ist nicht das, was Ehe ausmacht. Sondern was Ehe ausmacht, ist das Versprechen. Wir schließen einen Bund. Ja, Lorenzo, du hast der Rose versprochen, hey, ich werde bis an Ende meines Lebens treu sein. Ich werde dich lieben.
Ja, Mann.
Ja. Come on. Egal, was zurückkommt.
Ja.
Und das ist das Harte. Das ist das Harte. Selbst ich gebe 100%, selbst wenn von dir 0% kommt.
Wow.
Und das ist, by the way, willst du was dazu sagen? Oder?
Ich spreche zu 100% genau das. Genau das haben wir gemacht, weil ich glaube, das ist genau Ehe. Ich verspreche, bis ans Lebensende verspreche ich ihr, Herr, in allererster Linie an mir zu arbeiten. Ich gucke auf, hey, was kann ich gut machen? Wie kann ich ihr dienen? Wie kann ich sie lieben, wie Jesus die Gemeinde liebt? Hey, das ist mein Job als Mann. So, wie kann ich sie hochhalten? Hey, sie heißt Rose, ne? Sie ist eine Rose. Mein Job ist nebenbei noch Gärtner zu sein. So, ne? Ja, sie zu pflegen. Ja. Weißt du, so, es ist wichtig. Und voll dabei.
Geil. Und das ist perfekter Auftakt. Du sagst, sie zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. So, das steht in Epheser 5, falls du es nachlesen willst. das ist das Bild, weshalb Gott auch Ehe schafft. Ja, es ist diese Beziehung, diese Bundesbeziehung, wo ich sage, hey, ich liebe dich no matter what, egal was von dir kommt, egal ob du mir jetzt vergibst, ich vergebe dir trotzdem, weil genauso Gott uns auch liebt. Das ist das Bild von Ehe und darauf soll es hinziehen. Das ist die erste große Vision. Das Problem ist aber, was wir Christen jetzt machen, ist, wir vergöttern das und sagen, okay, wir müssen alle verheiratet sein, das ist das Lebensziel und so. Und da sagt die Bibel auch ganz Spannendes, das wird die Uli nachher mit Leben noch füllen. Paulus, derselbe Paulus, der gesagt hat, hey, Ehe so krass, deutet auf Christi Liebe zu uns hin, war Single und sagt auch, hey, Single sein ist genauso ein gleichwertiger Status, weil es zeigt, dieses Leben ist nicht alles. Ich bin nicht auf Erfüllung in diesem Leben programmiert, sondern ich habe Jesus und der erfüllt mich auch. Ja, und ich bin nicht auf einen Ehepartner angewiesen, der mir jetzt all meine Bedürfnisse erfüllt, sondern ich bin auf Jesus angewiesen. Und das ist so die Vision, die die Bibel zeigt.
Ziemlich steile Thesen auch hier mit Ehe und Single und beides genau gleichwertig. Ist ja jetzt für den einen oder anderen vielleicht auch mal neu, genau dieses Single-Sein genauso gleichwertig zu beurteilen wie auch verheiratet sein. Und Uli, du bist 35, du bist Single und du hast dich dafür entschieden, auch Single zu bleiben. Und mich würde interessieren, hey, wie war dein Weg da eigentlich mit Gott, diese Entscheidung für dein Leben so stark treffen zu dürfen?
Das ist eine gute Frage. Also ich bin nicht eines Morgens aufgewacht und habe gedacht, Single, das wäre auch eine Idee, ne? Sondern ich bin eigentlich schon zeitlang meines Lebens in dieser christlichen Bubble da mitgeschwommen und mit 14 habe ich beschlossen, okay, mein Leben gehört Jesus und dann ist man ja Gottesdienst und alle möglichen Veranstaltungen, ne? Und ich glaube so Anfang 20 oder so war das, war ich auf einer Veranstaltung, wo der Heilige Geist auch ganz klar mir mal gezeigt hat, wie es eigentlich in meinem Herzen aussieht. Dass ich die ganze Zeit sage, ja, mein ganzes Leben gehört Gott, Klammer auf, aber das mit der Beziehung regel ich alleine, Klammer zu. Und ich habe gemerkt, krass, das stimmt gar nicht, dass ich sage, Jesus gehört mein ganzes Leben, weil das würde ja bedeuten, dass ich ihm auch vertraue in puncto Beziehung. Und da hatte ich mega Schiss, weil ich gedacht habe, okay, Gott ist groß, aber ob er so groß ist, das weiß ich jetzt auch nicht. Weil nicht, dass da nachher keiner kommt oder dass ich am Ende noch den Falschen habe. Also da hatte ich schon echt Schiss vor. Und gerade als ich in eurem Alter war und hier so saß, habe ich gedacht, ja, das wird noch irgendwann was. Ne? Und irgendwann habe ich gemerkt, ich möchte diese Lüge aber nicht leben in meinem Leben, sondern wenn ich sage, Jesus gehört mein ganzes Leben, dann ist es das Ganze. Und damit habe ich eigentlich so einen Prozess losgetreten, der über so, ich würde sagen, 5-6 Jahre herum ging. Und das war eine Zeit von, wie soll man sagen, eigentlich war es Gottes Ringen um mein Herz. Aber für mich hat es viel, wie soll man sagen, beten, nachdenken, lesen, mit anderen Leuten sprechen, verschiedene Situationen, in die du kommst. Ne? Das würde jetzt zu lang dauern, das alles auszuführen. Aber für mich war am Ende klar, erstens, mein Beziehungsstatus sagt nichts über meinen Wert. Und zweitens, Gott meint es gut mit mir. Und das ist egal, ob mit oder ohne Partner. Weil das ist das, was uns ja ganz oft auch eingetrichtert wird, was wir von Gott denken. Ich glaube, das, was du über deinen Beziehungsstatus als Single denkst, hat ganz viel auch, oder sagt ganz viel über das, was du auch über Gott denkst. Wenn du denkst, er meint es nicht gut mit mir, ja, dann würde ich dem auch nicht vertrauen wollen. Also da habe ich gemerkt, ja, ich kann Gott nicht vertrauen, weil ich ihn anscheinend nicht kenne. Also muss ich wohl Gott besser kennenlernen. Also mache ich mich auf die Suche. Und irgendwann habe ich gedacht, ich möchte nicht nur so leben, dass ich sage, ja, es ist halt okay, Single zu sein, ne? Gab halt nichts anderes, ist halt jetzt Plan B. Nee, sondern das Leben ist einfach zu schade dafür. Und dann habe ich für mich beschlossen, nee, das muss doch irgendwie auch lebenswert sein. Und habe dann mit Gottes Hilfe zusammen gesagt, okay, nein, dann ist das Plan A. Und wenn dann mal irgendeiner kommt, dann ist das Plan B. Aber eigentlich, genau, ist das so mal ganz kurz zusammengefasst. Also es ist sehr viel länger.
Richtig spannend. Uli, mich würde noch interessieren, dich hat es bestimmt auch Mut gekostet, dir wirklich diese Frage zu stellen, hey, gehört Gott wirklich mein ganzes Leben? Was hat dich denn in die Richtung auch gehen lassen, zu sagen, ja, Single-Sein ist auch gar nicht so schlecht? Oder wie hast du dir Single-Sein auch vorgestellt und wie erlebst du es jetzt aber auch?
Also das ist sau hart, sich diese Frage zu stellen, ne? Weil man muss halt voll ehrlich sein zu sich selber. Man kann sich selber komplett verarschen. Das geht voll gut, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Und ich glaube, was für mich auch so ein Gamechanger war, dass ich mir mal angeguckt habe, was habe ich denn eigentlich für ein Bild von Single sein? Also was bedeutet das? Bedeutet das für mich Eingrenzung, ich kann viele Sachen nicht machen, oder ist das Potenzial, dass ich andere Dinge machen kann? Oder ist es für mich eine Strafe von Gott oder ist es eine Gabe, die ich von Gott geschenkt habe? Und ich glaube, das ändert ganz viel, wie wir einfach darauf schauen. Ne? Das ist das eine. Und dann habe ich einfach mal angefangen zu leben. Also mal, du kannst auch Pläne machen und sagen, ich will durchs Leben gehen ohne Partner und deshalb musst du nicht zu Hause in deiner Wohnung versauern. Sondern mir hat es geholfen, einfach da auch Träume und Pläne zu entwickeln, zu sagen, nein, was kann ich denn machen alleine? Also ich will ja nicht in 10 Jahren auf mein Leben zurückblicken und sagen, ach ja, hätte ich eigentlich auch gern noch gemacht, gell? Mit einem Partner halt. Ja, war jetzt halt nicht, also habe ich nicht gemacht. Schade drum. Also so will ich nicht leben. Ne? Und das hat mir geholfen, einfach da einfach nach vorne zu denken. Nicht da stehen zu bleiben und sagen, ja, das ist jetzt halt so, sondern ja, eine Idee zu entwickeln. Wenn du in einer Beziehung bist oder in einer Ehe bist, dann überlegst du auch, wie es weitergeht und wie du deine Beziehung nach vorne bringst. Ne? Und denke ich, so darf man das als, einfach im Leben auch machen.
Ja, vielen Dank. Ja, Single sein auf der einen Seite, Ehe auf der anderen Seite. Oft geht der Ehe ja eine Beziehung oder auch eine Freundschaft voraus. Jetzt, genau, ist die Frage, aber hey, Lorenzo, wie finde ich denn den richtigen Partner? Worauf sollte ich achten, wenn ich jemanden sehe, der mir vielleicht gut gefallen würde?
Es ist ganz wichtig, dass du so einen Augenbrauen-Move drauf hast, der geht so. Spaß. Also für die Singles, nee. Ich kann mich ganz kurz auch bei ihr anschließen. Ich habe auch 7 Jahre Single gelebt, ganz bewusst und habe mich vorbereitet auf Beziehung, auf Ehe. Und ich glaube, jeder Status, in dem du gerade bist, ist wunderbärchen wundervoll. So, ne? Wirklich. Ob du Single oder in Beziehung. Das Single-Leben bringt seine Herausforderung mit sich. Das Eheleben seine Herausforderung mit sich. So, ne? Zum Beispiel lässt sie manchmal den Schwamm in der Spüle liegen. Was eine Herausforderung für mich. So, ne? Da muss ich den pitschnassen Schwamm anfassen. Und was bringe ich für Sie für eine Herausforderung? Ah ja, Jesus, also tut mir leid, aber ich bin schon manchmal eine ganz schöne Pupskanone, oder Schatz? Also jede Phase hat so seine wunderbaren Seiten und ich will euch voll zusprechen, wenn ihr Single seid, feiert das, seid dankbar dafür und nutzt die Zeit, euch vorzubereiten, Dinge aufzuarbeiten, Gott kennenzulernen, in eurer Identität zu wachsen. Und da kommen wir zur Frage zurück. Ich glaube, um jemand anderes kennenzulernen, hilft es total, sich selber kennenzulernen. Umso besser ich mich selber kenne, umso besser kann ich jemand anderen kennenlernen. Warum? Wenn ich mich selber kenne, wenn ich weiß, wer ich bin, wenn ich auch weiß, wer ich nicht bin, dann hilft es mir bei der Suche jemand anders. Ne, wenn ich weiß, ich kenne meine Identität, ich kenne meine Stärken, meine Persönlichkeit, dann weiß ich auch, ah, der bin ich. So, und dann hilft es auch bei der Suche des anderen, weil ich gelernt habe, viel mehr ich selber zu sein. Dann versuche ich nicht mehr irgendwie eine coole Version zu sein oder jemanden nachzumachen oder zu kopieren oder irgendwie zu zeigen, boah, ich bin voll krass, schau meine Brust an, hey, ich bin voll heftig. So, nein, du bist einfach du, weil du erkannt hast, ich bin geliebt, so wie ich bin. Und wenn du 100% du bist, dann erkennt dich auch jemand anderen als du. Willst du geliebt werden für das, was du bist, oder willst du geliebt werden für die Maske, die du aufziehst? Und wenn du nur geliebt werden willst für die Maske, die du aufziehst, dann musst du die ganze Zeit die Maske aufrechterhalten und so tun, als ob du irgendjemand bist, der du gar nicht bist, sondern finde mit Gott heraus, wer du bist, wie er dich geschaffen hat, was deine Identität ist. Und dann sei du selbst mit Gott in der verherrlichten Version und lerne Menschen einfach kennen, wer sie sind. Und dann merkt ihr, wow, das ist ja herrlich, wie die andere Person ist. Und die andere Person, das ist ja auch herrlich, wie du bist. Ah, was sagt Gott dazu? Und dann lernt man sich kennen und findet heraus, hey, passt das? Hat Gott was dazu zu sagen? Geht das weiter? Hat das Potenzial? Ergänzen wir uns oder nerven wir uns nur die ganze Zeit? So, ne? Und dann schaut man mit Gott drauf, was er dazu sagt und geht weiter. Jawohl. Na?
Lorenzo, du hattest in der Vorbereitung auch gesagt, warum ist es denn gut, wenn ich nicht jedem gefalle auch, wenn wir dann darauf aus sind, boah ja, ich will toll sein, für den anderen attraktiv wirken, warum ist das vielleicht gar nicht so klug?
Genau, wie ich gerade eben schon gesagt habe, es geht doch wie gesagt darum, dass das Schönste an Ehe ist und das Schönste an tiefen, echten auch Freundschaften ist, so geliebt zu werden für der man ist. Sehen wir uns nicht alle danach? Geliebt zu werden für der wir sind. Gesehen zu werden für der wir sind. Und das ist das Wunderbare bei Gott, dass er uns wirklich so sieht, wer wir wirklich sind. Und uns dafür feiert, uns annimmt, sagt, komm auf meinen Schoß, Jung, setz dich hin, bist geknuddelt, jawohl. So, ne? Und das ist auch das Schöne in Ehe. Hey, als Mann ist es so krass, wenn ich vor ihr schwach sein darf und sie mich dafür wertschätzt und liebt. Wenn ich auch mal ein kleiner Verrückter sein kann und sagen kann, hey, mein Schatzi, Mausi, Bärchen. So, ne? Und sie mich nicht nur feiert, wenn ich hey Schatz, wie geht's dir? Weißt du, nicht nur der starke, massive Mann, sondern auch, wenn ich auch der schwache Mann bei ihr sein darf. Und da bin ich so, so dankbar für. Und deswegen will ich euch ermutigen, versucht nicht, irgendjemand zu sein oder versucht euch nicht 500 Mal besser zu machen, weil sonst habt ihr eine Überraschung, wenn ihr dann in der Ehe seid. Wenn jeder auf einer Seite so getan hat, als wäre er voll der Krasse, dann kommt man in die Ehe und dann merkt man auf einmal, oh, was ist denn hier los? So, ne? Lernt euch echt kennen. Und das ist das Wunderbare an Ehe, dass man gewertschätzt gesehen wird für der man ist. Und das ist einfach Wunderbärchen.
Wunderbärchen, perfekter Übergang zu Joe Bär.
Ah! Oh! Oh!
Okay, normalerweise ist Joe mehr für die Wortwitze zuständig, aber ihr seht, Ehe prägt. Sucht euch ganz
gut aus. Wir sind eins, ja?
Nein. Also deswegen. Nein, schon. Okay, Joe.
Das klären wir nachher.
Worauf sollte ich denn deiner Meinung nach bei Partnerwahl, bei Dating achten?
Das Coole als Preacher, man hat immer so schöne 3 Punkte oder so. Und für mich sind es die 3 Cs. Christ, Charakter, Chemie. Ja, also genau, ich sage einfach kurz und ihr könnt dann einfach so, falls ihr noch zu irgendeinem Punkt was habt. Genau, also fängt an mit Christ, das ist die erste Frage, die du dir stellen solltest, weil, du wirst eins. Ehe sagt, ne, also man liest es ja direkt am Anfang der Bibel, so dieses Mann wird Vater auf Mutter verlassen und wird seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Ja, das heißt, man verbindet sich so eng, dass es nicht mehr ohneinander geht. Ja, und dein Ziel als Christ ist, wenn du Jesus nachfolgst, mit aller Kraft auf ihn zuzulaufen. Ne? Gerade als Single, das ist die Zeit, wo du volle Kraft voraus einfach auf Jesus hinrennen kannst. Wenn du aber verheiratet bist und dann jemand mit dir wirklich so eng verbunden ist, aber in eine andere Richtung läuft, dann tut es entweder weh, ja, also entweder der eine zieht dich dann weg oder du musst den anderen reinziehen, aber es tut total weh oder es reißt auseinander. Sondern eigentlich geht es darum, hey, wer läuft auch in dieselbe Richtung? Wer läuft auf volle Kanne, all in, auf Jesus zu? Ja, und deswegen in deinem Single-Sein, hey, renn volle Kanne auf Jesus zu. Und du wirst dann feststellen, mit der Zeit, da rennen ja noch ganz andere Leute. Und manche davon sind ganz süß. Ja, und dann rennt man einfach neben denen. Ja, genau, also das ist wirklich so K.O.-Kriterium. Dann aber zweiter Punkt, Charakter. Ja, das Erste, was einem natürlich auffällt, ist so, ist die Person süß, ne, sieht die toll aus und das kann man auch, glaube ich, nicht abstellen und es ist auch toll, aber ich verrate dir ein Geheimnis, wir werden nicht so lange so sein. Also jetzt mal nicht von euch gesprochen, aber von mir, ja, ich werde in 40 Jahren anders aussehen als jetzt, aber in 40 Jahren werden wir immer noch beieinander sein, so Gott will. Und dementsprechend, was auf lange Zeit viel vielversprechender ist für eine gute Ehe, für eine gute Beziehung ist, ist jemand konfliktfähig, ist jemand demütig, ist jemand ehrlich. Ja, also wirklich diese Charaktereigenschaften, hat jemand einen schönen Charakter, das setzt sich am Ende immer durch. Und dann dritter Punkt, Chemie. Ja, ganz viel von deiner Zeit, die du als Ehepaar hast, ist einfach, du hängst miteinander ab. Und dann ist eine gute Frage, habt ihr auch Spaß dabei? Ja, also versteht ihr euch gut? Seid ihr gute Freunde? Ja, also wirklich dieses Freundschaftslevel. Und ich glaube, wenn die 3 Dinge zusammenkommen, dann kann es auch richtig gut klappen. Weiß nicht, habt ihr das irgendwie noch irgendwas dazu? Oder?
Habt ihr auch Spaß?
Ja, absolut.
Auf jeden Fall Spaß, ja.
Also ich glaube, bei dem Punkt Charakter, da brenne ich auch voll für. Ich glaube, das merken wir. Wir verletzen uns gegenseitig. Es kommen Spannungen. Und da ist es so entscheidend, hey, sind wir einander lernbereit? Sind wir bereit dazu, einander zu lernen, zu vergeben, zu Entschuldigung zu sagen? Und auch haben wir den Mut, demütig zu sein, zu sagen, hey, tut mir leid. das habe ich falsch gemacht. Tut mir leid, dass ich dich verletzt habe. Und das ist glaube ich, so ein, für mich auch so ein Fundament gewesen. Hey, kann ich beim anderen das rausspüren? Ist er bereit, an sich zu arbeiten? Bin ich bereit, an mir zu arbeiten? Und auch ein großer Punkt, den ich jedem empfehle für Ehe, ist auch das Thema Identität. Das Thema Identität, seinen Wert zu kennen. Weil ganz schnell passiert es auch in Beziehungen und Ehe, dass man dann ganz, dass man den Wert aus dem anderen zieht, aus der Bestätigung des anderen. Wie sieht er mich? Sagt er mir, dass ich schön bin? Wenn er es dann einmal nicht sagt, dann merke ich, oh nein, was ist los? Also ich will euch ermutigen, ja, wir bestätigen uns gegenseitig in der Ehe, absolut. Aber ich will euch ermutigen, hey, auch vorhinein in eurer Identität mit Gott zu arbeiten, in seine Gegenwart zu kommen, ihm von ihm sagen zu lassen, wie wertvoll, wie geliebt ihr seid. Es ist so wunderbar, wenn Menschen zusammenkommen, die ihre Identität kennen, die ihren Wert kennen, sonst kommt man nicht in diesen Kreislauf, in diese Teufelsspirale von aus dem anderen alles ziehen zu wollen. Die Bestätigung und die Bedürfnisse und genau.
Ja, was auch, oder wolltest du?
Das ist egal. Okay. Also das mit der Identität, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, würde ich sagen. Das ist mir auch in meinem Leben nochmal bewusst geworden. Und das war ein Ding mit 16, das war ein Ding mit 25 und das jetzt ist nochmal ein Ding mit 35. Ne? Also das verändert sich immer irgendwie. Und ich glaube, das ist auch eine Chance, die du als Single hast, da einfach zu sagen, okay, wer bin ich denn eigentlich, wenn ich keinen Partner habe? Ne? Und ich muss sagen, Gemeindekultur ist nicht unbedingt oft so hilfreich, diese Frage zu klären. Deshalb gehe besser gedreckt zu Gott. Ne? Oder such dir gute Freunde, ist auch eine gute Idee. Aber das ist, was Lorenzo gesagt hat, also ich möchte keinen Mann haben, der von mir das erwartet, was er eigentlich von Gott erwarten sollte. Weil diesen Erwartungen wirst du niemals gerecht werden. Und von dem her denke ich auch, also es gibt Dinge, die kann ich einfach von Gott erwarten und die suche ich dann nicht in einem Menschen. Also von, ja, verstehst du mich mal?
Ja, genau, dazu wollte ich auch einfach noch sagen, als wir uns näher gekommen sind, hat er auch gemerkt, dass, also zum Thema Identität, dass man selber oder dass ich auch in einigen Dingen noch nicht ganz heil war. Kurz zu meiner Story, mein Vater hat mich ja verlassen, als ich 2 war. Ich habe mit 26 dann erst gecheckt, dass ich einen Vaterkomplex habe und dass ich wirklich durch diesen Vaterkomplex Verlustängste habe. Ich bin sehr schnell eifersüchtig und so. Und das war immer mein, immer muss ich einen Partner an meiner Seite haben. Ich war sehr selten nur Single und war immer in langjährigen Beziehungen. Und letztendlich wurde ich in jeder einzelnen Beziehung betrogen, weil ich geklammert habe. Und Lorenzo hat das irgendwie gespürt und ihm war das voll wichtig. Natürlich habe ich mich zuerst total bevormundend gefühlt, aber letztendlich bin ich ihm total dankbar, dass er nicht, dass er einfach gewartet hat oder langsam gemacht hat. Wir haben uns ja über ein Jahr kennengelernt und ich in dieser Zeit einfach voll heilen durfte und auch erkennen durfte, okay, krass, so ticke ich und diese Eifersuchtsdinger oder Verlustängste, die kommen daher und so ticke ich. Ich glaube auch, wenn ich mit den Sachen jetzt mit Lorenzo zusammengekommen wäre, wäre ich noch nicht heil. Ich wäre gar nicht damit klargekommen, dass er irgendwie ganze Zeit unterwegs ist, ganze Zeit tolle Mädels trifft und so. Ich wäre gar nicht damit klargekommen und deshalb bin ich voll dankbar, dass er das irgendwie gesehen hat und ich, ja, er mir einfach Zeit gegeben hat, auch da zu heilen, genau.
Und dazu liegt mir noch voll auf dem Herzen. Ja, komm mal, erstmal ein Applauschen für mein Mäuschen. Ich habe vorher auch voll gedacht, so auch bei dem Thema Ehe und Beziehung, hey, ich muss vor der Ehe schon alles geklärt haben. Ich muss vorher schon perfekt sein, meinem Charakter, meiner Identität. Und ich hatte auch, ganz ehrlich, ich hatte echt krass mit Pornografie zu kämpfen. So mit Pornografie, seit ich 14 Jahre alt war, voll reingerutscht nach meiner ersten Beziehung, so irgendwie mit dem ersten Kontakt mit dem Mädel, die mich voll verletzt hat, die mit meinen 2 Cousins durchgebrannt ist. Und es hat mich richtig kaputt gemacht und ich bin voll in Pornografie reingerutscht. Richtig viele Verletzungen, die ich einfach hatte und ich bin voll reingerutscht und es hat mich voll betäubt und so. Und ich dachte mir, boah, ich will es alles gelöst haben, auch vor der Beziehung und vor der Ehe, zu 100%. Aber ich habe einfach auch gemerkt, in dem Gespräch mit ihr, ne, ich habe ihr das damals ehrlich kommuniziert, damals, wo wir gesagt haben, hey, das ist meine Vergangenheit, das sind meine Herausforderungen, sie hat von sich erzählt, das sind ihre Herausforderungen. Ich bin voll dankbar dafür und ich habe gemerkt, dass ich gerade auch durch die Beziehung viele Dinge ablegen konnte, die ich vorher gar nicht, die ich die ganze Zeit mit gekämpft hatte. Was wir damit sagen wollen, ist voll, gerade auch in der Beziehung trigger ich bei ihr Sachen und sie triggert Dinge bei mir. Das heißt, wir können vorher mit Gott an Dingen arbeiten und uns darum bemühen, aber genau auch die Ehe dient auch manchmal genau dazu, die Dinge hochzuholen, die so tief versteckt sind. Und dann kommen Dinge hoch, wo wir merken, oh Mann, wo kommt das denn her? Und dann können wir drüber reden, genau mit dem Thema Verlustängste. So, ne? Wenn ich mal kurz rausgehe oder wenn ich unterwegs bin und dann hat es bei ihr was getriggert, weil sie verletzt wurde in der Vergangenheit. Und dann kamen Sachen hoch und dann konnten wir drüber reden. Dann hat sie gesagt, hey Schatz, ich habe gemerkt, es kamen Eifersuchtsgedanken hoch. Und ich habe gesagt, cool, dass du es sagst, voll stark, Schatz. Hey, lass uns da drauf gucken. Und das wollen wir euch auch mitgeben. Dieses Bild von, ich muss vorher schon perfekt sein, das wollen wir euch sagen, das stimmt nicht zu 100%, sondern auch die Ehe ist dafür da, dass wir drüber reden können, dass wir zusammenwachsen können, zusammen einfach uns schleifen können, was auch Wunderbärchen ist. Ja. Und das habe ich auch mit der Pornografie erlebt. Als wir zusammenkamen, seitdem habe ich keinen einzigen Porno mehr geschaut, weil ich gemerkt habe, hey, ich möchte nicht sie verletzen, egal was kommt, ich möchte nicht meine Ehe beeinflussen, ich möchte nicht diese wunderbare Dame mit der Schönheit anderer Damen vergiften und das hat mir den letzten Tropfen gegeben, dass das fast nie mehr am Überlaufen war und das hat mir persönlich auch noch geholfen, ich will nicht sagen, genauso muss es bei jedem laufen, aber ich will ehrlich von meiner Seite sagen, das hat mir sogar noch geholfen, auch bei dem Thema Pornografie.
Ja, vielen Dank. Ja, Lorenzo, du hast gerade schon angesprochen auch, dass in eurer Beziehung Gott so der Mittelpunkt ist, wo ihr auch merkt, hey, bei ihm dürft ihr auch heil werden. Und mich würde interessieren auch, Joe, was ist denn, wenn ich jemanden kennengelernt habe oder vielleicht schon mit jemandem in einer Beziehung bin, der aber diesen Glauben und diese Leidenschaft für Jesus nicht teilt? Gibt es da ein Problem mit oder wie kann ich damit umgehen?
Das ist jetzt natürlich heikel. Ich weiß nicht, wer hier auch sich angesprochen fühlt, aber genau, ich... Ich glaube, es braucht auch die Klarheit, dass ich glaube, es ist keine gute Idee. Oder, also überlegst dir gut, wirklich, weil, wie schon gerade eben gesagt, so dieses, du läufst auf Jesus hin, er ist dein Lebensziel, er ist der, der dir Identität gibt, er bestimmt eigentlich dein ganzes Leben, wenn du all in bist. Und wenn dein Partner das nicht hat, der wird dich nicht verstehen. Und er wird auch nicht verstehen, warum dir das so wichtig ist. Ja? Also du bist der Einzige in dieser Beziehung, der verstanden hat, was heißt vor Jesus und nach Jesus. Er versteht den Unterschied nicht. Und deswegen gibt es eigentlich nur zwei Szenarien, die dann irgendwie passieren. Entweder verlierst du deine Transparenz vor deinem Partner, also sagst, okay, ich rede einfach nicht mehr mit ihm, ich mach das einfach für mich, aber teile das nicht mit ihm. Oder du verlierst deine Leidenschaft für Jesus. Ja, weil dir dein Partner so viel wichtiger ist und sagst, okay, es stört ihn, wenn ich jeden Sonntag immer in der Church bin oder so, dann gehe ich vielleicht nur jeden zweiten Sonntag oder sowas. Oder, ne? Also er zieht sich dann irgendwie von Jesus weg, gar nicht absichtlich, aber einfach, weil für ihn das nicht die Prio ist. Ja, und es ist nun mal so, wenn du wirklich Jesus als Nummer 1 hast in deinem Leben, dann ist er auch in deiner Partnerschaft die Nummer 1 und dein Partner ist die Nummer 2. Wenn das dein Partner damit aber nicht umgehen kann, dass er nur deine Nummer 2 ist, dann wird es auch hart. Ja, und es hat dann so viel Auswirkung auf die ganze, wie lebst du Beziehung, wie erziehst du deine Kinder, wie, ne? Also überall bringst du ja Jesus mit rein. Und wenn dein Partner da nicht umgehen kann, dann wird es echt, echt hart. Und ich glaube, es ist dann ganz leicht so dieses, ja, aber wir passen doch so gut zusammen und ne, oh, sonst wäre ich ja einsam, boah. Also ich habe ein paar Berichte gelesen von, es war auf einem christlichen Blog, egal. Da haben Christen draufgeschrieben, die das gemacht haben, die einen Nicht-Christen geheiratet haben und die auch nach Jahren der Ehe immer noch keine Christen waren und die gesagt haben, hey, das ist nicht vergleichbar. Diese Einsamkeit, die du als Single verspürst, ist nicht zu vergleichen mit der Einsamkeit, wenn du im Bett neben dir jemanden hast, der Jesus nicht kennt und das nicht versteht. Und ich glaube, wir können das noch nicht einschätzen, wie viel Schmerz das auf lange Sicht geben wird. Im Moment scheint das vielleicht gar nicht so krass zu sein, aber hey, stell dir das auf dein ganzes Leben lang vor. Und dann stell dir wirklich die Frage, willst du das oder nicht?
Also ganz kurz vielleicht, wenn ich da einhaken darf. Ich brauche keinen christlichen Blog, um das zu lesen, sondern ich habe einfach Menschen in meinem Umfeld, die genau das erlebt haben und die heute genauso alt sind wie ich und die vor einem Scherbenhaufen stehen, den sie sich so auch anders vorgestellt haben. Ne? Und ja, ich weiß, das ist eher so ein Tabuthema wahrscheinlich im Moment noch, aber es gibt viele, viele junge Ehen, die wieder auseinandergehen. Und ja, also wenn ich diese, das sind zum Teil Freundinnen von mir oder Leute, die ich aus der Gemeinde kenne oder so, wenn ich die heute frage und sage, ja, wie kamst du auf die Idee damals, jemanden zu heiraten, der nicht gläubig ist? Dann sagt sie, ja, das frage ich mich heute auch. Also das schafft einfach so viel Verletzung im Nachhinein, das kann man, glaube ich, als junger Mensch kaum ermessen.
Ja, es ist dann so cool, dass wir genau deswegen diesen Talk machen, um genau zu wissen, hey, wie können wir es dann gut machen? Wie können wir schon ein Fundament legen, wo man richtig gut drauf aufbauen kann? Und wenn ich jetzt anfange zu daten und es alles so mache, was ihr so gesagt habt mit, hey, meine Identität steht fest, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wohin ich will, Jesus ist meine Nummer eins, und ich merke aber, irgendwie klappt es trotzdem nicht so. Und ich bin gerade Single, vielleicht auch noch in 10 Jahren Single. Uli, wie würdest du denn sagen, wie kann ich trotzdem diese Season, in der ich bin, für mich gut annehmen und die einfach auch gestalten? Kannst du es nochmal konkret sagen?
Ja, also ich würde es tatsächlich in 2 Sachen unterteilen. Das eine ist das Annehmen und das andere ist das Gestalten. Also das mit dem Annehmen, wie gesagt, bei mir hat das auch eine Weile gedauert. Und ich würde euch raten, also wenn euch das beschäftigt, dann setzt euch ernsthaft mit der Frage auseinander. Was genau macht mir so Angst daran? Oder warum finde ich das so scheiße, Single zu sein? Ist es nur, weil mir körperliche Nähe fehlt oder fehlt mir irgendwie ganz viele andere Dinge? Vielleicht kommst du irgendwann dabei raus, dass du merkst, ach, die Beziehung ist eigentlich gar nicht das Problem, sondern irgendwas anderes. Also sich wirklich ehrlich mal damit auseinanderzusetzen. Und dann, wie gesagt, das, was ich vorher schon gesagt habe, also sein Bild mal zu überdenken. Was habe ich eigentlich ein Bild von Single sein und was habe ich auch ein Bild von Ehe? Also ich habe das Glück, viele, viele Freundinnen zu haben, gute Freundinnen, die mir wirklich ehrlich das auch vorleben, was es heißt, Beziehung und Familie zu leben. Und da habe ich schon sehr früh mitgekriegt, dass das nicht immer nur so rosarot ist, wie man sich das vorstellt. Ne? Und ja, also ich habe noch einiges an Büchern gelesen und so, was ich empfehlen kann, aber das würde ich sagen, ist ein Prozess, also dieses Annehmen. Und dann das Gestalten, das ist, wie ich vorher gesagt habe, also du kannst dir ganz viele Dinge in deinem Leben einfach überlegen, ohne dass du einen Partner hast. Also du musst nicht warten, bis du, keine Ahnung, was hast, um dir zu überlegen, wofür schlägt mein Herz, was ist meine Personengruppe, wo will ich all in gehen, wofür will ich mein Geld ausgeben, wo will ich wohnen, wie will ich leben, wo will ich noch hinreisen, was für Beziehungen sind mir wichtig. Das alles kannst du klären ohne Partner. Wenn dann einer dazukommt, wie Lorenzo gesagt hat, dann kannst du immer noch gucken, ob das dann zusammenpasst. Aber dann weißt du wenigstens schon mal, wofür du stehst, ne? Und was du auch bereit bist aufzugeben oder eben nicht aufzugeben. Das ist zum Beispiel in meinem Leben sowas, wo ich weiß, wenn ich jemanden kennenlernen würde, ich müsste einiges von dem aufgeben, was ich im Moment mache, weil mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Und du kannst nicht noch jemanden dazu packen und sagen, ja, um dich kümmere ich mich jetzt auch noch ganz intensiv. Ne? Von dem her würde ich sagen, dieses Gestalten, ich glaube, das trauen wir uns manchmal nicht, weil wir Angst haben, oh, wer weiß, was dann passiert und dann verpasse ich irgendwas. Nein, ich glaube, wir verpassen eher mehr was, wenn wir halt sagen, ja, ich kann halt nichts machen, es ist jetzt einfach so, ich warte jetzt einfach. Nee, du lebst einfach jetzt und das Leben ist zu schade fürs Abstellgleis. Ich weiß nicht, ob du, kennst du die Geschichte von den anvertrauten Talenten, kannst du nachlesen, Matthäus 25, gehören nicht zu den Leuten, die das, was Gott ihnen gegeben hat, einfach verbuddeln und sagen, ja, das hole ich dann wieder raus, wenn ich einen Partner habe. Sondern Gott hat dir was gegeben, er hat dir Gaben gegeben, er hat dir Zeit gegeben, er hat dir Menschen an die Seite gestellt, ein Umfeld, wo du wirken kannst, da kannst du jetzt was machen. Da musst du nicht warten, bis irgendjemand kommt. Sondern das ist deine Aufgabe, die dir Gott jetzt vor die Füße legt. Und wenn sich daran irgendwas ändern soll, dann wird es da ja schon zeigen, nehme ich an. Also ich bin ein bisschen pragmatisch in solchen Sachen, muss man sagen. Aber manchmal hilft das auch.
Absolut. Rose. Rose, du hattest erzählt, du warst oft in langjährigen Beziehungen. Und ich glaube, bevor ihr euch kennengelernt habt, hattest du auch noch mal eine Zeit, wo du Single warst. Wie hast du die verbracht? Was hast du da für dich selber gemacht?
Also tatsächlich war das so, für mich die längste Zeit, in der ich Single war, es war 1 Jahr. Und bei mir war es auch so, auch zum Thema nicht-christlicher Partner und so. Ich war davor in einer 4-jährigen Beziehung mit einem nicht-christlichen Partner und ich habe immer mehr so für Jesus gebrannt und ich habe irgendwie gemerkt, boah, nee, Jesus verlangt jetzt irgendwie von mir, dass ich Schluss mache. So. Und ich habe wirklich gespürt, dass Gott zu mir sagte, ich muss Schluss machen. Ich habe auch wirklich darüber gefastet und so, weil es mir so enorm schwer gefallen. Und ich wollte einfach keinen anderen Menschen verletzen. Es war eigentlich alles gut, aber ich ich wusste, ich muss Schluss machen. Und an dem Tag, wo ich wusste, okay, heute wird es wahrscheinlich so sein, habe ich zu Gott gebeten, Gott, ich schaffe das nicht, bitte mach, dass er Schluss macht. Und genau so war es dann auch. Also selbst das hat er sogar für mich, also selbst, obwohl ich nicht 100% treu war und das nicht geschafft habe, selbst da war er mir treu und hat mir geholfen. Und das ist einfach so krass, wenn man da einfach gehorsam ist. Und weil Gott sieht das Herz, auch wenn man vielleicht in den Taten nicht alles schafft, Gott sieht das Herz, was wirklich sich danach sehnt, Gottes Wille zu tun. Genau, und in dieser Zeit, wie ich schon sagte, habe ich mich richtig krass kennengelernt. Ich habe das erste Mal den Heiligen Geist erlebt. Ich habe gecheckt, da war ich 26, dass ich einen Vaterkomplex habe. Ich habe dann ja auch meinen ersten Song Vaterkomplex rausgebracht. Ich habe das alles so krass verarbeitet mit Gottes Hilfe. Und ich glaube, was voll wichtig ist in dieser Single-Season, ist auch einfach Menschen um sich herum zu haben, die Autorität haben, in dein Leben zu sprechen. Wir hatten so eine WhatsApp-Gruppe, da haben wir immer gesagt, okay, wir haben jetzt so eine Zweifelkasse. Und immer, wenn wir irgendwie Zweifel äußern und oh, mein Leben ist so kacke, ich finde keinen Partner, bla bla bla, mussten wir einen Euro da reinzahlen. Und ohne Witz, ich glaube, ich habe den höchsten Betrag, weil eigentlich, die von euch unsere Love Story kennen, die wissen, Gott hat mir in einem halben Jahr, bevor wir uns getroffen haben, hat er mir gesagt, dass er mein Mann wird, also jetzt nicht mit Namen und Gesicht, aber ein halbes Jahr später hat er es dann bestätigt und er hat mir die ganze Zeit gesagt, dass er mein Mann wird und ich konnte es nicht annehmen und ich glaube, manchmal ist es schwieriger sogar, wenn Gott einem das sagt, weil die Umstände ganz anders aussehen. So. Und es war für mich so krass herausfordernd, aber genau davor habe ich wirklich einfach mich kennengelernt. Ich habe es so genossen, Jesus neu kennenzulernen. Es war einfach wie so eine erste große Liebe, wirklich neue Liebe, mich kennenzulernen, zu erfahren, was er mit meinem Leben vorhat. Ich durfte so viele Wunder mit ihm erleben, habe das erste Mal auch so einfach Gottes Stimme erfahren, wie er zu mir spricht, durch Träume und so, habe sehr viele geistliche Dinge erlebt und fand es einfach voll spannend und war einfach voll motivierend, da einfach mehr zu machen, all in zu gehen, wie es hier so schön beim Thema ist, genau.
Das, was du gesagt hast mit der Gemeinschaft, das ist auch sehr wichtig. Also du hast gesagt, okay, WhatsApp-Gruppe, ich würde noch ergänzen, ja, auch wenn du Single bist, du bist nicht alleine, beziehungsweise du solltest nicht einsam sein. Also investier jetzt in dem Alter, wo du bist, investier in Beziehungen, in Freundschaften, weil du brauchst das später. Amen. Du bist kein einsamer Mensch auf einer einsamen Insel, weder als Ehepaar noch, also du brauchst auch als Ehepaar Freunde, aber als Single brauchst du es noch mehr, würde ich sagen. Und da kann alles helfen, wo du weißt, was dir gut tut. Also wo du sagst, ich habe enge Freundschaften oder auch Church Family, ganz wichtig einfach, dass du sagst, ich habe Leute um mich rum, weil du kommst de facto manchmal einfach in Situationen, da brauchst du jemand. Also ganz, das musste ich in meinem Leben irgendwann lernen, du kannst nicht alles alleine.
Also, das kann ich zu 100% bestätigen von der lieben Uli. Echte Gemeinschaft mit echten Menschen, in Gemeinde, in Jugend. Bei mir war es sogar so, ich gemerkt habe, ey, ich brauche diese enge Gemeinschaft, weil ich mit der Musik so viel unterwegs bin, habe ich gedacht, ich lebe einfach mit dem Kollegen zusammen. Er heißt Marco, ich habe, bevor wir verheiratet sind oder wo wir geheiratet haben, habe ich mit Marco in Berlin eine Männerehe gelebt sozusagen. Sozusagen eine Männer-WG. Ich habe oben gepennt, er unten, keine Angst, wir waren nicht verheiratet, ne? Aber er hat meine stinkenden Socken gesehen, hat gesagt, Junge, was ist da los? Ich so, oh ja, das muss ich noch üben, ja, Bett muss ich auch noch machen. So, ne? Da wurde ich geschliffen, da haben wir miteinander, sind wir auch in unserer Identität gewachsen. Wir waren Brüder, wir sind durch dick und dünn gegangen, wir haben voreinander geweint als Männer. So, ne? Wir haben das gelernt, echt zu sein. Ich habe Kochen von ihm gelernt, er konnte kochen. So. Aber nicht nur das, sondern wir waren echt ehrlich mit unseren Herzen voreinander. Wir waren schwach voreinander. Wir haben ehrlich gesagt, ey, mir geht's gerade so. Das sind gerade meine Herausforderungen. Da hat man miteinander echt gelebt. Man war angreifbar, weil man nackig voreinander war. Man hatte natürlich was an, ihr wisst, was ich meine. So, ne? Und das empfehle ich euch von ganzem Herzen, das nicht nur erst in der Ehe zu erleben, echte, tiefe Gemeinschaft, sondern auch schon überall im Single-Leben. Das ist das Wertvollste, neben der Beziehung mit Jesus, ist die echte und tiefe Beziehung mit anderen Menschen, die auch gläubig sind. Weil genau das macht uns doch aus, an der Liebe untereinander wird man euch erkennen.
Es gibt Menschen, die sagen, WG-Leben ist die beste Ehevorbereitung. Ja, meine Schwägerin hat es genau richtig gemacht. Die hat gesagt, du ziehst nicht bei mir ein, bevor du bei deinen Eltern nicht ausgezogen bist. Mein Bruder ist ein Vierteljahr später ausgezogen. Also das schleift schon miteinander. Und ich glaube, inzwischen bin ich der Meinung, es gibt keine Obergrenze für gemeinschaftliches Leben. Ich habe das vielleicht auch irgendwann mal noch vor. Mal gucken. Aber das ist, wie du sagst, man braucht einfach auch Menschen um sich herum.
weil die spiegeln ein, die schleifen ein, die sagen einem, Junge, du musst mal wieder Zähne putzen, du stinkst. So, ne? Das ist gut, liebevoll natürlich macht man das. Ne? Aber so dieses Feedback zu bekommen, geschliffen zu werden, das ist herrlich.
Ja, und da ist Gemeinde ja auch ein super Ort für, genau wie wir es hier auch haben, Gemeinschaft, übergemeindlich unterwegs zu sein, um uns zu schleifen, um uns zu prägen auch. Und ich weiß nicht, wer hier alles so da ist, aus welcher Gemeinde, aus meiner älteren Gemeinde, da hat man nicht so viel über Beziehung oder Ehe oder Sex geredet. Das, was bekannt war, war immer kein Sex vor der Ehe. Das war das Einzige, was ich so wusste. Und ich wusste aber nie, warum. Und ich glaube, vielleicht ist es für euch auch so noch ein bisschen ein Tabuthema, ein Thema, wo man sich nicht ganz wohlfühlt mit. Aber ich glaube, es ist so wert, das auch zu thematisieren. Und deswegen, Joe, nimm uns doch mal mit rein. Warum macht es Sinn, Sex bewusst in der Ehe zu leben und nicht schon davor?
Mal auf einen Satz gebracht, Sex ist Gottes Weg, wie du einer anderen Person sagst, ich gehöre ganz und exklusiv und unverbrüchlich dir. Ja, das ist, kommt auch so, ne, was ich vorhin schon gesagt habe, sogar am Anfang der Bibel, als Gott die Ehe schafft, sagte er hier, ne, Vater, Mutter verlassen, seine Frau anhängen, sich mit ihr verbinden, ne, Bund. Ja, genau dieses Versprechen, ey, ich bleibe mein Leben lang bei dir, wir sind eins. Und dann werden sie ein Fleisch. Das heißt, genau das auch körperlich auszudrücken, was man da gerade geistlich gemacht hat. Weil Körper, Seele und Geist sind biblisch gesehen eins. Und Paulus später greift das mal auf und überträgt das, hey, wenn du jetzt mit irgendwem schläfst, sagen wir mal mit einer Prostituierten, wirst du trotzdem mit ihr eins. Nicht nur körperlich, sondern wirklich auch, da verbindest du dich mit Leib und Seele mit einer anderen Person. Ja, das ist das, was Sexualität aus Gottes Idee ausmacht, so dieses, hey, ich sage dir mit meinem ganzen Leben, ich gehöre zu dir, ich gehöre dir. Und deswegen, wenn das aber wieder auseinanderreißt, ist es nicht nur einfach so, ah ja, da habe ich mich nur körperlich eins gemacht, sondern da bleibt wirklich was hängen, eben weil man diese Einheit gemacht hat. Und deswegen braucht es diesen Rahmen von Ehe, wo du sagst, hey, ich lebe das ganzheitlich, ja, ich verspreche dir, ich bleibe bei dir, ich werde dich nicht verletzen, ich werde dir treu sein, ich werde dich lieben, ja, und das ist dieser Rahmen, wo ich sage, okay, und das leben wir jetzt aus. Das heißt, nicht nur körperlich, sondern auch, wir ziehen zusammen, ja, wir sind wirtschaftlich eins, wir haben ein Konto, wir sind emotional eins und so weiter. Also was dir Schmerz bereitet, macht auch mir Schmerz. Also ne, wirklich ganzheitlich. Und wenn du davon jetzt aber nur einen Aspekt rausziehst und sagst, okay, wir sind körperlich eins, aber sozial, wirtschaftlich und so, da sind wir noch nicht, dann reißt du das auseinander, was Gott eigentlich zusammengefügt hat.
Yes, vielen Dank. Rose, du hast mit diesem Thema auch eine Geschichte und hast uns ein Zeugnis mitgebracht, wie du Gott auch in diesem Thema erlebt hast.
Yes, genau. Also bei mir war es so, dass ich tatsächlich sehr, sehr früh keine Jungfrau mehr war. Und ich bin mir sicher, hier sitzen vielleicht auch einige von euch, die auch schon Sex hatten. Und ich will euch einfach zusprechen, hey, wenn ihr schon Sex hattet und nicht verheiratet seid, verurteilt euch Gott nicht. Und das will ich euch einfach sagen, denn er heilt genau dort und er gibt euch jeden Tag die Chance, es besser zu machen. Ich hatte sehr früh Sex und war auch immer in Beziehungen und hatte dort ein Sexualleben. Und dennoch ist mir Gott so krass begegnet, jeden Tag aufs Neue. Das ganze Leben hat er auf mich geblickt, hat mich immer begleitet und hat mich nicht verurteilt. Ich habe irgendwann gecheckt, dass er dieses Sex praktisch meinem Wert kaputt gemacht hat. Ich habe euch eben erzählt, ich habe einen Vaterkomplex gehabt und ich brauchte so krass die Bestätigung von Männern. Ich wollte, dass sie mich toll finden, ich wollte, dass sie mich sexy finden. Ich habe Fotoshootings in Dessous gemacht. Ich wollte einfach Anerkennung von Männern, weil ich die Anerkennung von meinem Vater nie hatte, weil er auf einmal weg war, er war verschwunden, er hat nie zu meinem Geburtstag angerufen, er war nicht bei meinem Schul, als ich in die Schule kam dabei, er war einfach weg. Und in mir war diese tiefe Verletzung so, dass ich diese Anerkennung wirklich bei Männern gesucht habe und auch im Körperlichen gesucht habe, weil ich dachte, okay, wenn sie mir körperlich näher kommen, dann geben sie mir, dann zeigen sie mir, dass sie mich toll finden. Und es wurde immer mehr und mehr, dass ich irgendwie echt meinen Wert daraus gezogen habe. Und dann wurde ich aber auch gleichzeitig so krass verletzt, weil eben nicht dieses Commitment da war, weil eben nicht der Rahmen der Ehe da war. Ich wurde verletzt, indem ich betrogen wurde. Dann sind die Männer mit anderen Frauen im Bett gestiegen. Und es hat mich so zerrissen. Ich bin auch so wie Lorenz und deshalb war es auch so gut, darüber zu reden. Ich bin auch in Pornografie gerutscht. Und ich will euch auch sagen, euch Mädels, hey, das ist ein Thema, was bei uns Mädels totgeschwiegen wird, aber auch Frauen haben damit zu kämpfen und ich hatte auch mit Pornografie sehr krass zu kämpfen, weil ich meinen Wert durch dieses Sexuelle gezogen habe. Und in diesem Jahr, wo ich wirklich krass mit Gott gelebt habe und das erste Mal so mich kennengelernt habe und auch meinen liebenden Vater kennengelernt habe, habe ich wirklich gemerkt, wow, krass, ich hab vollen Wert, ich bin ja wertvoll und mein Körper ist ja wertvoll und durfte da so eine krasse Veränderung erleben. Gott hat mich auch wirklich dann von der Pornografie befreit. Ich durfte einfach wirklich neu dieses Commitment machen, okay, kein Sex vor der Ehe. Und ich glaube, das ist einfach was Wundervolles. Und ich glaube, das ist auch mal ist wichtig zu sagen, dass es immer so negativ behaftet wird, Sex ist böse, auf keinen Fall solltet ihr Sex haben und so weiter. Aber wisst ihr was? Sex, Gott hat sich das ausgedacht. Er ist der Designer von Sex. Es ist was Wunderschönes. Und gerade weil es so wunderschön ist, gerade weil es so Hammer und toll ist, von Gott erschaffen, nimmt der Teufel das und pervertiert es, macht daraus was Schreckliches. Es entstehen schreckliche Sachen wie Vergewaltigung und so weiter und so fort. Genau deshalb nimmt er das. Deshalb gibt es Freundschaft Plus und so weiter, dass damit Verletzung erfahren wird, obwohl es eigentlich im ursprünglichen Sinne etwas Wunderschönes, was von Gott geschaffen ist. Und er hat es so heilig und so schön gemacht, dass wir das praktisch das ist praktisch sein Hochzeitsgeschenk an uns, dass wir in der Hochzeitsnacht auspacken dürfen. Und das ist voll, da können wir das voll dankbar annehmen, glaube ich. Und deshalb möchte ich euch einfach zusprechen, hey, ich habe es erfahren, ich habe meinen Wert daraus gezogen, ich bin dadurch ziemlich verletzt worden, ich durfte meinen Wert erstmal wieder aufarbeiten, durfte erstmal erkennen, dass ich wirklich toll bin, wunderschön und einzigartig gemacht bin und das will ich euch einfach mitgeben, dass euch Gott auch dort heilen will, wo ihr vielleicht dort Verletzungen erfahren habt. Er verurteilt euch nicht, er sieht euch, er sieht eure Verletzungen und er will euch dort heilen.
Richtig stark.
Amen.
Richtig, richtig gut. Hey, yes, genau. Und darum geht es, diese Schönheit, die Gott in Beziehungen, in Ehe, in Dating und so weiter reingelegt hat, wirklich auch zu entfalten und einfach gespannt zu sein, was für ihn dahinter liegt und das zu entdecken. Lorenzo, kannst du nochmal in einem Satz sagen, warum lohnt sich für dich Ehe?
Ehe ist einfach ein absolutes Geschenk. Es ist ein Geschenk und auch, glaube ich, ein Trainingslager. Man wird beschenkt, aber man wird auch richtig saftig, knaftig trainiert.
Richtig gut. Uli, in einem Satz, wieso lohnt sich für dich Single sein?
Ein Satz kann ich nicht. Nein, ich glaube, du hast die Chance, die Beziehung zu Gott auf ein ganz anderes Level zu heben und das in der Tiefe zu erleben. Ich will nicht sagen, dass wenn du eine Beziehung lebst, dass alles schlecht wird und dass deine Beziehung zu Gott in Bach runtergeht. Hoffentlich nicht. Ne? Aber es gibt einfach Situationen, du bist durch deine Lebensumstände manchmal dazu gezwungen, deine Hoffnung, deine Freude, deinen Schmerz, alles Mögliche mit Gott zu verarbeiten, weil einfach menschlich gerade niemand da ist und auch die Freundin nicht ans Telefon geht. Und deshalb würde ich sagen, es ist eine Chance, einfach wirklich, wirklich, wirklich all in zu gehen mit deinem ganzen Leben. Und das war was oder ist was, wo ich nicht missen möchte tatsächlich.
Richtig cool, genau. Wir sind am Ende dieses Talks. Ich hoffe so sehr, dass ihr euch ein bisschen was mitnehmen konntet von Gottes Ideen hinter Beziehung, hinter Ehe, hinter Dating, dass ihr Bock darauf habt, ja, einfach zu schauen, hey, was hat Gott für mich vorbereitet.
Let's
genau.
Go.
Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und schicken euch in die nächste Runde.